Herzlich willkommen wieder zur Kapitalmarktstimme.at Daily Voice. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Büroleiter dieses Projekts und heute geht es erneut um ein Sample aus der Jahrespressekonferenz der Wiener Börse. Wie gesagt, ich habe ja da dankenswerterweise die Tonspur bekommen und heute Teil 3 aus dieser Tonspur, eine Ausführung von Gastredner Gabriel Felbermeier. Er ist seit Oktober 21 Direktor des WIFO in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuni in Wien. Und er sieht aktuell eine Chance für die Wiener Börse, was die politische Gesamtaufgabenstellung betrifft, samt Beispiel. Und da spiele ich jetzt mal rein.
Ja, vielen herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte gerne auf die zweite Säule hier eingehen. Vieles, was Herr Bosch schon gesagt hat, würde ich hier mit aller Überzeugung unterschreiben. Aber um was es mir geht, ist, dass wir mit dem Regierungsprogramm ja durchaus ein Fenster offen haben, nämlich, dass ein Generalpensionskassenvertrag zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt werden soll und dann eben diese zweite Säule, die in Österreich unterentwickelt ist, eine größere Bedeutung spielen kann, was wiederum auch für den Kapitalmarkt in Österreich eine positive Wirkung entfalten kann. Und wenn man international vergleicht, Herr Bosch hat ja schon angesprochen, dass es andere Länder gibt, die andere Traditionen haben, dann sieht man, dass wir in Österreich sehr wenig auf den Kapitalmarkt setzen, wenn es um die Altersversorgung geht. Wir haben eine sehr großzügige und auch sehr teure erste Säule. Ja, und um die soll es hier gar nicht gehen, auch nicht sozusagen um ein Schlechtreden dieser Säule. Die muss immer wieder sozusagen abgesichert werden. Jetzt aktuell ja in der Diskussion die Pensionsreformsmaßnahmen, über die will ich gar nicht sprechen. Das geht in die richtige Richtung. Klar ist aber auch, dass nicht nur bei uns, ganz stark auch in Deutschland, diese erste Säule unter dem Druck steht, der einfach aus der Demografie kommt. Und da ist sozusagen, finde ich, das Leugnen oder Kleinreden nicht die richtige Antwort. Es geht dann um die Frage, wie kann man mit anderen Methoden, wenn die umlagefinanzierte Systematik an ihre Grenzen kommt, wie kann man mit anderen Methoden die Alterssicherung der Österreicher durchführen. Wir sehen, dass nur ein Viertel der Arbeitnehmerinnen in Österreich aktuell Zugang zu einer betrieblichen Pensionsvorsorge hat. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt meiner Überlegung heute Morgen, weil dieses Viertel privilegierte Personen sind, typischerweise in größeren Unternehmen, auch dabei wieder Land-Stadt-Unterschiede, Männer-Frauen-Unterschiede. Und diesen Zugang einer großen Bevölkerungsgruppe nicht zu geben, ist, würde ich fast sagen, eine Ungerechtigkeit, weil wir ja die Möglichkeiten für diese Bevölkerungsgruppe nicht erschließen, über die Kapitalmärkte Wohlstand zu sichern. Und ob wir jetzt mit dem Kursindex arbeiten oder einem Performance-Index arbeiten, wie lange wir in die Vergangenheit schauen, ob wir in den ATX investieren oder diversifiziert global investieren, die Kapitalanlage ist über die lange Frist und bei Pensionsvorsorge reden wir immer über die lange Frist, über Jahrzehnte hinweg, ziemlich schwer zu schlagen durch andere Systeme, zum Beispiel durch das Umlageverfahren. Und wenn wir nur ein Viertel der Arbeitnehmerinnen in der betrieblichen Pensionsvorsorge haben, dann hat eben auch nur ein Viertel Zugang zu diesen Möglichkeiten. Wenn wir vergleichen, wie hoch der Anteil der kapitalgedeckten Altersvorsorge ist insgesamt in Österreich im Vergleich zur OECD, dann sind wir eben hier tatsächlich Entwicklungsland. 7% des BIP ist sozusagen in Veranlagungsformen, die für die Alterssicherung gedacht sind, laut OECD. Im Durchschnitt der OECD-Länder sind es fast 90%. Nicht? Also da ist diese Verachtung, von der Herr Bollstein sprach, der Österreicherinnen und Österreicher vor dem Kapitalmarkt, kommt hier deutlich zum Ausdruck. Da ist sehr viel Risikoaversion drin, sehr viel Angst, auch sehr viel Unverständnis leider Gottes. Wir sind, glaube ich, da in einem gemeinsamen Interesse, dass dieses Unverständnis zumindest zurückgeführt werden muss. Es entgehen den Leuten Chancen, wenn sie sozusagen auf diese Möglichkeiten verzichten. Die Umlageverfahren habe ich schon gesprochen und die Hypothese, die wir uns am WIFO genauer angeschaut haben, ist, dass wenn man mehr Arbeitnehmern, eigentlich allen im Idealfall, Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge gibt, dann kann das auch helfen, ein sozialpolitisch hochstehendes Ziel zu erreichen, nämlich die Ungleichheit der Einkommen der Pensionistinnen und Pensionisten abzusenken. Weil die, die Zugang haben zu einer betrieblichen Altersvorsorge, einen Einkommensvorteil haben, wenn sie alt sind. Und die, die das nicht haben, haben diesen Einkommensvorteil schlicht nicht. Deswegen finde ich das ein wichtiges Argument, dass eine Debatte bisher zu wenig Bedeutung hat, auch Richtung Große Koalition. Denn daraus könnte auch durchaus ein Wert entstehen für die, die sagen, wir wollen eine gerechte Einkommensverteilung haben und Vermögensverteilung, und da könnte man mit diesem Instrument etwas schaffen. Dazu kommen die Impulse für den Kapitalmarkt, da kann man immer wieder in den Draghi-Bericht gehen, nach wie vor, glaube ich, gute Lektüre, wo auch gezeigt wird, wie der Link zwischen der Pensionsvorsorge, der Kapitalgedeckten und der Tiefe der Kapitalmärkte aussieht. Dieser Impuls ist natürlich auch zentral. Eine Idee, die wir am WIFO ausgearbeitet haben, ist, dass man den unselbstständigen Beschäftigten ein Wahlrecht gibt, eine Lohnerhöhung, zum Beispiel im Ausmaß der 2,5%, das ist die schwedische Größenordnung, dort aus dem Umlagesystem herausgelöst, aber hier wäre das könnte man auch so machen, aber hier wäre es, dass man sagt, wir nehmen eine Lohnerhöhung in den letzten Jahren 2,5%, die in eine Einzahlung der betrieblichen Altersversicherung umgewandelt wird. Ja? Und das wäre kostenneutral für die Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer kämen aber in dem Genuss einer kostengünstigen und professionellen Altersversorgung, die für viele ja eine Hürde darstellt. Ne? So würden sie über dieses Vehikel zu Kapitalanlegern werden. Man würde das steuerlich so behandeln, dass die Besteuerung nachgelagert erfolgt, also wenn die Pension ausbezahlt wird, dann wird besteuert. Und die Annahme, die wir da eben haben, sind diese 2,5% der Bemessungsgrundlage, 150 pro Jahr indexiert, je nach Modell, da kann man sich Unterschiedliches vorstellen. Man kann sich auch noch eine steuerliche Prämie vorstellen, für die ist aktuell im Budget kein Platz. Aber in vielen anderen Ländern gibt es das, dass man die Eigenvorsorge oder die betriebliche Vorsorge steuerlich begünstigt, wie auch immer man das tut. Und wenn man in die Pensionskasse schaut, sieht man, dass der Kapitalertrag dort in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt bei 4,7% war. Das ist eine konservative Rechnung. Ganz zentral ist, dass man sich hier nicht so langes Boxwand jagen lässt von denen, die sagen, die erfolgten Ausgliederungen von Pensionsansprüchen in Pensionskassen, die in den 90er Jahren passiert sind, die waren nicht erfolgreich. Und das stimmt auch. Ja, da ist die Evidenz relativ eindeutig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Kapitalmärkte nicht performen, sondern das hat damit zu tun, dass man bei der Ausgliederung mit Verrechnungszinssätzen gearbeitet hat von 7% und mehr, die unrealistisch waren von vornherein. Nicht, dass es waren schlechte Verträge. Die 4,7%, das ist etwas, das man in der langen Frist erwarten darf und was man auch liegen ließe, wenn man die Möglichkeiten hier nicht nutzt. Und dann haben wir uns für unterschiedliche Gruppen, akademische Berufe, typische Arbeiterberufe, Büroangestellte, Dienstleister im Bereich Verkauf, Handel, Hilfskräfte, technische Fachkräfte für Frauen und Männer, Vollzeit, Teilzeit angesehen, wie der Zugang zu einer solchen betrieblichen Altersversicherung, wenn die Pension dann fließt, die Einkommenssituation verändern würde. Und um wie viel Prozent dann die Netto-Erstperson, also Nachsteuer, im Vergleich zum Status quo sich verbessern würde. Und da sieht man eben über diese Gruppen Unterschiede. Man sieht Unterschiede zwischen Teilzeit und Vollzeit. Nach unserem Modell wäre das vor allem für die Menschen, die Teilzeit arbeiten, ein echter Vorteil. Die leiden ja darunter, dass im Standardsystem in der ersten Säule für die Teilzeitbeschäftigten ein besonderes Problem da besteht. Und die Altersarmut kommt vor allem aus der Teilzeit. Darum wäre dieses Modell auch etwas, das Frauen besonders helfen würde, die eben stärker in der Teilzeit sind.
Ja, danke Gabriel Felbermeier für diese Ausführungen auch von meiner Seite. Danke an die Wiener Börse für die Tonspur und ein schönes Wochenende noch nicht, denn morgen gibt es auch eine Kapitalmarktstimme. Daily Wise, join us.